neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback. Ihr hört Rassismus im Fußball auf den zweiten Blick. Am 25. Juni 2024 lud die Supporter-Crew des FC Freiburg ins Stadion zu einer Veranstaltung mit dem Journalisten und Autor Ronny Plaschke. Ziel war es, sich mit einer weniger sichtbaren Form von Rassismus zu beschäftigen. Einem Rassismus, der nichts mit einer absichtsvollen Ungleichbehandlung oder Herabwürdigung zu tun hat, sondern sich über Generationen in unsere Köpfe und Strukturen eingeschrieben hat. So ein Teil der Ankündigung.
Ich habe die Ehre, euch und Sie ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr, ich bleibe mal beim Fußball, obwohl ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ihr den Weg trotz dieses endlich hier gekommenen Sommers hier hingefunden habt. Ich glaube, von den Temperaturen ist auch ganz angenehm hier. Wirklich schön, dass ihr da seid. Zu der Veranstaltung, ich bin Helene, hier im Bereich von der Supporters-Crew und wir haben das initiiert, eigentlich weil Ronny auf uns zukam, mit dem wir schon mal eine Veranstaltung gemacht haben, mit der wir wahnsinnig glücklich waren und gesagt haben, das ist eine tolle Gelegenheit, um mal innezuhalten und über ein kompliziertes Thema zu sprechen und das aber vielleicht in einem Raum heute, in dem es möglich ist, in dem genug Offenheit dafür da ist, in dem wir irgendwie über den Fußball vielleicht auch ein bisschen leichter ins Gespräch kommen bei so einem wichtigen Thema. Genau, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Vielen Dank auch an die Heinrich-Böll-Stiftung, der das nämlich hier zusammen macht mit Kooperation und dieses Wort auch erst ermöglicht hat, weil dahinter natürlich auch ein bisschen Infrastruktur steckt und auch gewisse Gelder verteilt werden müssen etc. Deswegen vielen Dank, wir freuen uns auch da immer in Kooperation zu treten und sozusagen Publikum aus dem Stiftungskontext, ein Publikum aus dem Fußballkontext anzusprechen und hier zusammenzubekommen. Ein großer Dank auch an den Sportclub Freiburg. Hinten sitzt zum Beispiel Anne Strattmann, mit dem wir das hier ausgearbeitet haben, wie das aussehen kann. Wir sind hier im Preisamstadion, wir freuen uns immer mal wieder hier zu sein, mit unserer eigentlichen Heimat, würde ich sagen, aus fernsehender Sicht. Und dass der SC solche Veranstaltungen immer tatkräftig mit unterstützt, da freuen wir uns auch ganz besonders. Wir als Supporters Crew sind eine Klassengemeinschaft von aktiven Fußballfans. Die ein oder anderen kennen uns vielleicht schon, wir bewegen uns eben mit aktiven Fans beim SC und finden es unumgänglich, uns auch mit Themen wie Diskriminierung und Antidiskriminierung auseinanderzusetzen, weil es eben auch in unserem Stadion, in unserem Umfeld eine Rolle spielt und man kann nicht genug hinschauen. Genau. Deswegen, das war unsere Motivation. Ich darf kurz ein paar Dinge noch zum Ablauf sagen und dann gehen wir nochmal zu Andreas Baumann über, von der Heinrich-Boll-Stiftung und danach zu Ronny Plaschke mit seinem Input. Wir wurden angefragt, ob wir für das Radio 3-Land eine kleine Audioaufnahme mitlaufen lassen können, weil die das gerne danach zur Verfügung stellen würden. Das würden wir gerne machen, sofern die Qualität am Schluss ausreichend ist. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber dann ist ihr und euer Einverständnis vorausgesetzt. Wir würden dann nicht mehr die Diskussionsbeiträge mit abbilden, sondern es geht um den Input, um die Gespräche, die hier stattfinden auf dem Podium. Genau, das würden wir gerne mitschneiden. Und es wird Fotos geben vom Sportclub, ist aus der Nachhaltigkeitsabteilung jemand da. Wir würden gerne als Supporters-Crew ein Bild machen für unsere Website, für Social Media. Wenn da jemand nicht drauf sein will, vielleicht einfach dann zu mir kommt. Ich sitze gleich hier irgendwo und bin den Abend über da. Dann kriegen wir das auch hin, dass ihr da nicht kenntlich seid. Genau, eine schlechte Nachricht habe ich leider, dass Rachel Etze krankheitsbedingt ausfällt. Das heißt, das Podium ist leider geschrumpft. Das finden wir sehr schade. Vielleicht finden wir nochmal eine andere Gelegenheit, sie nochmal auf dem Podium zu holen. Aber umso schöner, dass Jackson den Weg zu uns gefunden hat. Wirklich vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Da nochmal ein großer Dank an den Zypriotischen Fußballverband, der uns nämlich da sozusagen hinvermittelt hat. Und wir haben ein bisschen im Programm umgestellt, Ronny wird da ein bisschen improvisieren, vielleicht geben wir noch ein paar Einblicke in Perspektiven aus der Fanszene oder Perspektiven seitens des professionellen Sports und des Sportclubs. Also wir schauen mal, wo wir da so hinspringen und natürlich haben wir sowieso ganz viel Raum, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen und hoffen, damit die Erwartungen zu erfüllen für diesen Abend. Genau. Noch kurzer Hinweis zu Büchern. Es gibt hier Bücher und Broschüren, die sich gerne oder die ihr euch gerne anschauen könnt. Das ist vor allem aus dem Kontext von politischer Bildung ein paar Inspirationen, was man so sich auch bestellen kann. Alles bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist in der Regel kostenlos zu bestellen. Also da gerne anschauen und hier gerne kaufen. Das ist das Buch von Molly Blaschke für 22 Euro. Das ist mein Werbeblock, mein einziger heute. Aus dem er sozusagen uns ja auch den Input hier liefert. Freundlich ein paar Exemplare mitgebracht und freut sich, die an die Menschen zu bringen im Nachgang. Und auch über Rückmeldung hat er mir verraten, wenn ihr es gelesen habt. Okay, das war jetzt gleich mein Part. Ich hoffe, ich habe nichts ganz Wesentliches vergessen zum Ablauf. Ich gebe jetzt nochmal an ein Begrüßungswort weiter. Danach wird Ronny einen Input halten, danach wird Jackson mit aufs Podium kommen und vielleicht noch die ein oder anderen Gäste und wir gehen zusammen ins Gespräch über Rassismus im Fußball, über strukturelle Dimensionen, über Denkmuster, über Beispiele, über Erfahrungen. Vielleicht da noch die Bitte, wir wollen hier einen Raum schaffen, wo man miteinander sprechen kann, wo man ausreichend sensibel ist, wo man den anderen gut zuhört. Das wäre vielleicht der einzige Wunsch, das Gespräch miteinander sich zu beteiligen. Und wenn der Raum hier in der Öffentlichkeit sozusagen geschlossen ist, bleibt der Raum hier bestehen und wir laden herzlich nochmal zum weiteren Austausch ein, zum Ausklingen lassen, zu beiden Getränken und zunächst in der Einladung angegeben. Genau, dann ende ich hier. Vielen Dank fürs Kommen und ich gebe weiter an Andreas an.
Auch von mir einen schönen Abend. Vielen Dank, Helen. Das sieht hier aus. Mein Name ist, wie gesagt, Andreas Baumer. Ich bin Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Wir sind die grüne politische Stiftung hier im Land. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir das zusammen mit der Supporters Group und unterstützt vom SC Freiburg hier heute Abend machen können. Ich habe vor sehr, sehr langer Zeit, das war in der Frühphase von dem Volker Finke, also wirklich ziemlich lange auch mal in Freiburg studiert, deswegen weiß ich, dass man die Abende an einem schönen Sommertag in Freiburg auch anders verbringen könnte, als jetzt hier zu sein. Umso besser, dass Sie alle den Weg hergefunden haben. Und ich glaube, das lohnt sich auch wirklich. Für uns als politische Stiftung, die öffentliches Geld dafür bekommt, politische Bildungsarbeit zu machen, ist es wirklich eine gute Gelegenheit, während dieser großen Fußballparty, die wir gerade in Stuttgart, wo wir sitzen, sehr hautnah mitbekommen, auch den Blick auf andere Fußballthemen zu richten, die, glaube ich, mindestens genauso wichtig sind wie das, was gerade in Stuttgart und anderswo passiert. Rassismus im Fußball ist ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen, nicht nur, aber auch, zeigen es ja auch die verunglückten Tweets der letzten Tage, die werden vielleicht wissen, was ich meine. Deswegen ist es, glaube ich, eine gute Kombination mit progressiven, engagierten Fans, dem SC, der ja auch ein besonderer Fußballclub ist und auch um da steht, zusammen über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Das ist, glaube ich, auch nicht die Regel, dass eine politische Stiftung mit Fußballfans und umgekehrt in den gleichen Raum spricht, aber das ist, glaube ich, genau das Wichtige, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen, die sonst vielleicht nicht immer und jeden Tag sich unterhalten. Deswegen wünsche ich uns allen einen spannenden Abend. Ich freue mich auch ganz besonders, dass Frau Blaschke, wir kennen uns schon seit sehr langer Zeit aus Rostock-Zeiten, den Weg aus Berlin hierher gefunden hat. Ich finde es auch super, dass Jackson Anton Käse ebenfalls aus Hüfingen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in den Schwarzwald runtergekommen ist. Schade, dass Rachel nicht da ist, aber ich bin sicher, dass wir trotzdem einen sehr interessanten Abend haben werden. Nochmal vielen Dank an die Supporters Group, an den SC Freiburg, an den Stadt. Und an dir und euch alle, dass ihr heute Abend hier seid. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank, Andreas Baumann, vielen Dank an den drei. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Forum. Ich bin als Autor darauf angewiesen. Ja, das Schreiben, das Recherchieren eines Buches ist ein ziemlich einsames Geschäft. 4 Jahre war das so, ich bin durch die Gegend gereist und habe geschrieben und habe recherchiert, redigiert. Und jetzt ist die Zeit da, wo man die Recherchen zum Gespräch stellt, zur Diskussion stellt. Wir fangen gleich mit Jackson an. Schön, dass du Zeit hast. Ich bin sehr gespannt auf deine Arbeit in der Soccer Academy als Auswahltrainer. Mit ihm kommen wir auch ins Gespräch, auch mit den Menschen im Verband, beim Club, an der SC Freiburg Supporters Crew, Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen, vielen Dank für diese Vernetzung und dieses Forum. Einige Gedanken aus dem Buch, am Anfang vielleicht als Basis für die Diskussion. Keine Triggerwarnung, ich werde einige Folien, wenn rassistische Stereotype reproduziert, ich stelle es in dem Kontext, erkläre das, manchmal ist das nötig, wie ich finde. Und die Diskussion, wenn Sie sich mit Fußball beschäftigen und wenn Sie auf den Rassismus schauen, wir hangeln uns ja so von der Empörung zur Empörung in unregelmäßigen Abständen, kommt das Thema wieder. Aber was wäre der nächste Schritt, vielleicht mal zu fragen, woher kommt der Rassismus? Was sind die Wurzeln? Daran mangelt es manchmal, finde ich. Und da muss man, finde ich, nochmal zumindest im Fußball ziemlich weit bei Null anfangen. In der Kultur, in der Politik sprechen wir inzwischen über den Kolonialismus. An den Museen kommt langsam auf die Idee, die geraubten Kultur wieder zurückzugeben. Aber Fußball noch nicht so richtig. Ich schaue auch nicht so auf die kolonialen Denkmuster. Also ganz vereinfacht. Spätestens ab dem 17. bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wurden mehr als 12 Millionen Menschen aus Afrika verschleppt. Der transatlantische Sklavenhandel, der bis heute auch die weltpolitische Lage strukturiert. Menschen lebten das Wichtigste, na klar. Aber laut Schätzungen bis heute, nach heutigem Wissensstand, wurden Rohstoffe, Kulturgüter, wichtige Wertstoffe in einem Wert von 100 Billionen Euro aus Afrika, Asien, Lateinamerika nach Europa verschifft. Auch deswegen geht es uns in Europa gut und darauf fußt auch unser Wohlstand. Sie wissen, wo der Fußball erfunden wurde, in England. Wir schauen mit Bewunderung nach England, ins Mutterland des Fußballs. Ist fast in der letzten Reihe fast kaum zu erkennen, die britische Insel. Sie können sich vielleicht denken, was die anderen roten Flecken darstellen sollen. Das ist auf dem Höhepunkt der Macht des britischen Empire Anfang des 20. Jahrhunderts, das sind die Besitzungen der britischen Krone. Ein Fünftel der weltweiten Landmasse. Man hätte jedes dieser Länder reisen können, um zu schauen, wie wurde der Fußball eigentlich genutzt. Und die Frage stellen wir uns zu selten. Ohne den Kolonialismus hätte es die globale Verbreitung des Fußballs gar nicht geben können. Und ich habe mich für Indien entschieden, ich bin nach Indien gereist. Sie verbinden mit Indien sicherlich eher Cricket. Aber Kalkutta, oder heutiges heißt Kolkata, die ehemalige Hauptstadt von Britisch-Indien, ist eine Fußballstadt. Eines der größten Derbys in Asien findet in Kolkata statt. Und wenn man zurückzugehen, stellen Sie sich vor, im 19. Jahrhundert, das britische Empire ist mächtig, ist einflussreich. Königin Victoria schickt britische Soldaten, missionare Lehre in die Welt und sie landen in Indien als Briten. Und sie haben Fernweh, sie wollen sich fit halten. Und was machen sie in ihrer Freizeit im heißen Kalkutta? Sie spielen Fußball, sie spielen Cricket, sie spielen Tennis, sie spielen die englischen Sportarten. Am Anfang durften die Inder auf ihren eigenen Territorien gar nicht mitspielen. Sie durften keine eigenen Vereine gründen, sie durften nur Untertanen in Anführungsstrichen sein. Es hat einige Jahre gedauert, bis sie überhaupt mitspielen durften. Und es hat dann noch länger gedauert, bis sie zum ersten Mal gegen eine britische Militärmannschaft gewonnen hat, nämlich 1911. Und auch das kann man gut in den englischen Zeitungen nachlesen. Da steht dann, ja, wir haben das Spiel beigebracht, sie durften gegen uns gewinnen, die Gentleman-Sportart, europäische Werte, Disziplin, also diese gönnerhafte, herablassende, koloniale Haltung auch über den Fußball vermittelt. Und was bis heute eine wichtige und zu wenig diskutierte Frage ist, zumindest in meinem Geschichtsunterricht, kam mir zu selten vor. Wir haben die Europäer, die stolz sind auf die französische Revolution, auf die Aufklärung, auf Industrialisierung. Wir haben die Ausbeutung und Sklavenhandel eigentlich für sich gerechtfertigt. Sie wissen, sie haben mit Wissenschaft, mit Pseudowissenschaft Menschenrassen in Anführungsstrichen erfunden, was längst widerlegt ist, aber was sich eben auch hält. Zum Beispiel auch durch den Fußball. Da kann man viele Beispiele nennen. Eusebio, großer portugiesischer Fußballer, der Portugal bei der WM 66 vertrat, der, als er gestorben ist vor einigen Jahren, haben die portugiesischen Medien dieses alte Narrativ wiederholt, er ist ja in Mosambik aufgewachsen. aufgewachsen, eine afrikanische Kolonie. Und dann stand, ja, der einfache, bescheidene Junge hat sich durch Tore die portugiesische Staatsbürgerschaft verdient und er ist dann aufgestiegen zu einem europäischen Helden. Ja? Und als dann vor genau 50 Jahren Portugal zur Demokratie zurückkehrte, in den Kriegen gegen die Kolonialen, gegen Kolonien, hat man Eusebio einfach in eine Uniform gesteckt, um der Bevölkerung zu suggerieren, wir haben sogar schwarze Soldaten, wir können nicht so ein schönes Kolonialreich sein wie die Briten, wie die Franzosen. Und bis heute glauben viele Portugiesen, sie seien eine tolerante Seefahrernation gewesen, sie haben viele Länder entdeckt. Ne? Also das ist wenig diskutiert für die eigene Geschichte, das ist in Großbritannien so, das ist in Portugal so. Das ist auch in Frankreich so. Das ist das Cover einer Studie. Das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung hat sich mal die Spielpositionen angeschaut. Ich will es gar nicht wiederholen, aber das muss man leider machen. Sie kennen die alte Hierarchie von der weißen intellektuellen Überlegenheit und von der schwarzen körperlichen Überlegenheit. So hält es sich in vielen Köpfen und auch in Institutionen. Und diese Studie hat sich die Positionen angeschaut. Was ist der vermeintlich kreative, spielintelligente Kopf auf dem Rasen? Das ist der Zehner, das ist der Sechser, also der Spielgestalter, defensives Mittelfeld. Da haben diese Spieler herausgefunden, in der ersten und zweiten Liga, überproportional viele weiße Spieler. Und was sind die vermeintlich kraftvollen, athletischen, explosiven Positionen? Außenbahn, Sturm. Überproportional viele schwarze Spieler. Jetzt kann man nicht sofort sagen, wenn man im Nachwuchsleistungszentrum mit Trainern oder Trainerinnen spricht, Rassisten. Aber offenbar führt diese Stereotype dazu, dass man Spieler auch wegen ihrer Hautfarbe für unterschiedliche Positionen rekrutiert und ausbildet. Medien. Sportreporter sehen in der Regel so aus wie ich, mit einer Welt, in der Mehrheit sind es weiße Männer, die nie Sorge haben müssen, gemustert, attackiert, abschätzig angeschaut oder auch beleidigt, diskriminiert zu werden. Das wird zu wenig reflektiert. Auch da gibt es erste Studien, zu wenige Studien, aber die sagen, dass zum Beispiel Fernsehkommentatoren, wenn sie über Kreativität, Führungsqualität, Disziplin sprechen, dass sie häufiger über weiße Spieler sprechen, über Athletik, Körperlichkeit, Explosivität in Anführungsstrichen, mehr über schwarze Spieler. Es geht sogar bis in FIFA, EA Sports, Computerspiele. Auch dort haben britische Forscher herausgefunden, dass die Programmierer, die digitale Ebenbilder von realistischen Spielern schaffen wollen, auch dort mit der Eindruck erzeugt, dass weiße und schwarze Fußballer unterschiedliche Veranlagungen haben. Es ist sehr kompliziert, ich reiße das nur an, es ist alles ausführlich beschrieben in dem Buch, aber ich möchte es zumindest mal erwähnen. Und Herr Lehner hat den Supertitel gewählt, das ist auf den zweiten Blick toller Titel. Und so ist es. Da könnte man auch viele Beispiele nennen, zum Beispiel hier Renato Sanches, portugiesischer Spieler, der war bei Benfica Lissabon mit 18 schon so gut, dass der Rivale von Sporting Lissabon auf den Gedanken kam, der kann nicht 18 sein, der muss schon 23 sein. Da gab es eine seriöse Debatte und Renato Sanches hat sich genötigt gesehen, sogar die Geburtsurkunde zu veröffentlichen. Und einige haben sogar gefordert, er müsse seinen Kiefer und sein Gebiss analysieren. Ja, also zutiefst rassistisch und doch aber seriös diskutiert in Portugal. Rassismus kann gut gemeint sein, wie hier in Italien, wo Victor Osimhen Neapel zum Meisterschaft schießt und Kinder ihn bewundern, dass sich dicke schwarze Schminke ins Gesicht machen, sogenanntes Blackfacing, was häufig auch in der Kultur verharmlost wird und viele Menschen wissen eben nicht, dass schwarze Menschen 17. bis 18. bis 19. Jahrhundert gar nicht auf der Bühne stehen durften, weil es für sie verboten war. Und es führt, ich könnte Ihnen viele Beispiele weiter nennen, und Sie hören jede guten Sonntags Rede von Sportfunktionären. Der Fußball ist ein Spiel mit der Gesellschaft, der Fußball wagt nur die Probleme der Gesellschaft aus, der Fußball kann nicht dafür. Manchmal ja, vielleicht nicht immer. Hier, die Friedrich-Ebert-Stiftung legt in der sogenannten Mitte-Studie die menschenfeindlichen Einstellungen regelmäßig befragten solche Zitate vor. Und in der vergangenen Ausgabe hat sie auch mal den Fußball etwas genauer angeschaut. Die meisten sind zu Recht führend in der Welt. Es stimmen Menschen, die nicht im Sportverein sind, zu 8,5% zu. Aber befragte die Fußballvereinsmitgliedschaft 16%, also höher. Schwarze Menschen sind im Sport besonders talentiert, es gibt dafür keinen Beleg, ist ein rassistisches Stereotyp, das wir offenbar tief in uns tragen. Befragte nicht im Sportverein sind fast 40%, also sehr, sehr hoch. Und diejenigen, die im Fußballclub sind, nochmal 10% mehr. Ja? Das ist überraschend für mich zumindest gewesen. Woran liegt das? Ja? Fußball ist natürlich körperlich, sportlich. Man sieht vielleicht dort Stereotype noch mehr, die man glaubt zu kennen. Und in der Emotionalität, im Freund-Feind-Denken, vielleicht kommen dort Einstellungen, Überflüche, die man sonst in sich trägt. Und deswegen ist Geschichte so wichtig, ja? Dass wir die Gegenwart eben vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können. Und wir wissen zu wenig über unsere Geschichte. Dass schwarze Menschen im deutschsprachigen Raum seit mehr als 400 Jahren leben. Anton Bellarmino, einer der prominenten Vertreter schon im 18. Jahrhundert, ein Philosoph. Das deutsche Kaiserreich war keine kleine Kolonialmacht. Namibia ist inzwischen bekannter, aber die Besitzungen in Ostasien, da wird kaum drüber gesprochen. Und zur Geschichte des Sports gehören auch solche Völkerschauen, Menschenzoos. Zu den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis gehörte eine Völkerschauung von Menschen aus fernen Regionen, die in den Wilden verschleppt wurden und Schwere schleudern mussten. Und diese ganzen Begriffe Völkerverständigung, Völkerverbindung wurzeln in der Zeit im 25. Jahrhundert, wo die Gründer des IOC, der FIFA, eben tief im kolonialen, aristokratischen Netzwerk verwurzelt waren. Und es hat ganz lange gedauert, bis überhaupt Teams, Sportler, Sportlerinnen aus Asien, Afrika mitmachen durften. Auch ein krasses Bild, aber finde ich interessant und wichtig, das auch zu betonen, weil die Geschichte nicht erst mit Erwin Koster beginnt, im ersten schwarzen Nationalspiel des DFB, oder mit Jimmy Hartwig oder mit Gerard Asamoah. Sie wissen, Deutschland verliert den Ersten Weltkrieg und Teile des Rheinlandes werden von französischen Soldaten besetzt. Die Soldaten kommen zum Teil aus afrikanischen Kolonien Frankreichs und gehen mit deutschen Frauen Beziehungen ein und deren Kinder erleben sehr viel Rassismus, so wie Heinz Kerz in Niederolben bei Mainz. Der ist ein talentierter Schwimmer, er schießt für den lokalen Verein viele Tore und wird aus Respekt, in Anführungsstrichen, als der schwarze Bomber bezeichnet. Dann kommen die Nazis an die Macht und Heinz Kerz wird in ein Krankenhaus gebracht und dort zwangssterilisiert. Er kommt ins KZ nach Dachau, muss dort 2 Jahre verbringen und am Ende des Krieges wird er dann auf eine sogenannte Todesmärsche geschickt. Und er überlebt den Krieg, aber 2000 Menschen afrikanischer Herkunft werden in den KZs ermordet. Und was macht Heinz Kerz nach dem Krieg? Er geht zurück nach Niederolm, engagiert sich im Karnevalsverein, ist für die SPD im Gemeinderat und ist Fußballtrainer. Ein engagiertes Mitglied der Gemeinde stirbt dann in 60 an den Nachfolgen des Krieges und war lange vergessen, aber inzwischen gibt es eine Sporthalle, die nach ihm benannt ist in Niederolm. Und das Beispiel ist sehr eindringlich und ich erzähle es deshalb, weil es vielleicht dazu animiert, zu forschen, zu fragen, in die Archive zu gehen und zu schauen, was in unseren Städten, Regionen vielleicht schon früher passiert ist und dass der Fußball schon viel, viel früher nicht nur weiß war, sondern wesentlich diverser, als wir gedacht haben. Die Gastarbeitenden, das wissen Sie, bauen die Bundesrepublik wieder auf. Sie sind am Anfang nicht willkommen, es gibt keine Integrationskonzepte, auch im Fußball nicht, wo sie lange nicht beim DFB gekommen sind und nicht mitspielen dürfen. Sie gründen eigene Mannschaften, eigene Vereine, es wird später als Integrationsverwaltung ausgelegt. In der DDR, die sogenannten Vertragsarbeiter, auf dem Höhepunkt 90.000, auch die dürfen im DDR-Fußballbetrieb nicht mitspielen. Auch die gründen eigene Mannschaften und Vereine. Links, Ibrahim Alberto, der aus Berlin kam und Sport studieren wollte, aus Mosambik, weil er dann ins Fleischkombinat geschickt wurde. Stasi verhinderte Kontakt zu DDR-Bürgern. Und ja, das sind auch Geschichten. Rechts, ein bundesweites Turnier der deutsch-vietnamesischen Mannschaften gibt es immer noch, weil gerade in den ostdeutschen Bundesländern es eine große deutsch-vietnamesische Community gibt. Und ja, Rassismus offen oder unbewusst haben viele dieser Menschen erlebt. Und dann wird es natürlich, das wissen Sie, nach dem Mauerfall, die Baseballschlägerjahre, die 90er Jahre, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln, Neonazis im Stadion und auch eher hilflose Kampagnen wie Mein Freund ist Ausländer. Und oft hört man die 90er Jahre, die waren schlimm und es ist alles besser geworden. Für viele Menschen ist diese Zeit nicht zu Ende gegangen, weil sie damit eben noch Trauma verbinden und Rassismus und eine gefährliche Stadt umfällt. Und deswegen auch mal die Frage, warum in Dortmund, Köln, München, Frankfurt, wo teilweise 30%, 40%, 50% der Menschen eine Einwanderungsgeschichte haben, und den Fangruppen sich das überhaupt nicht spiegelt. Fangruppen spiegeln nicht die Stadtgesellschaften, in denen die Fans leben. Und das sollten wir mitdenken. Deswegen ist die Geschichte auch so wichtig. Das ist die Geschichte, die der Fußball ein bisschen lieber vermarktet. 2006 die WM, das Sommermärchen. 2010 die WM in Südafrika und Mesut Özil tritt auf die Bühne als Symbolfigur des multikulturellen Deutschlands. Dann kommt Thilo Sarrazin, schreibt seinen Bestseller. Dann werden wir Weltmeister. Dann kommt die AfD. Also das ist alles nicht linear. Und deswegen auch jetzt, wo es so gut läuft, Sommermärchen 2.0, ich wäre einfach für Differenzierung. Trotzdem natürlich, die Nationalmannschaft ist divers. Aber dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, das sieht so aus. Das Präsidium der Deutschen Fußballliga. Das ist meine Branche, der Verband Deutscher Sportjournalisten. Das sind die Siegerfotos der prämierten Arbeiten. Und auf diese Branche kann ja nicht so richtig eine Gesellschaft spiegeln, die sie nicht andersweise reflektiert. Und noch einmal, das kann man jetzt nicht mal negativ oder Brille auslegen, aber wer kann heutzutage sich engagieren? Das sind Menschen, die haben Netzwerke, die haben verständnisvolle Arbeitgeber, die haben ein bisschen mehr Geld, die wissen, wo man Kontakte knüpft. Und ja, darüber sollten wir mehr nachdenken und das passiert im Fußball noch zu wenig. England, 150 Jahre Spitzenfußball, 150 Jahre 9 schwarze Trainer. Sam Allison, gerade berufen, ist der zweite schwarze Schiedsrichter der Premier League. Und spätestens da muss man nochmal überlegen, reicht es, alle paar Monate mit einem Banner auf den Rasen zu gehen, Wimpel und Kampagnen. Das ist sicherlich wichtig, aber da muss vielleicht mehr kommen. Also Affirmative Action nach einem halben Jahr tauschen, Kolonialismus, vielleicht auch mal bevorzugte Behandlung durch Quoten, Stipendien, Mentorenprogramme, können wir gleich darüber sprechen, was ihr davon haltet. Das ist wichtig. Und Selbstorganisationen sind auch wichtig. Es gibt ein Netzwerk schwarzer Schiedsrichterinnen in England. Es gibt die Football Blacklist, ein Netzwerk, wo man sich trifft, feiert, sich präsentiert. Es wurde am Wochenende, ich war in Köln, eine Konferenz, gibt es auch in Deutschland, Porto Alto. Und einige Mitstreiter und Mitstreiterinnen haben ein Netzwerk gegründet, das heißt Roots, ja, eine Migrantenorganisation im Fußball, um eine stärkere Stimme zu sein. Und ja, das sind so einige Punkte, über die wir gleich sprechen können. Aber die große Frage der Dekolonisierung, und ich merke nach einigen Veranstaltungen im Fußball, das war schnell, der Begriff, das klingt so akademisch. In der Kultur reden wir darüber, in der Politik, aber was ist mit Fußball? Die Bälle, die Trikots, die Klamotten, sie werden in den ehemaligen Kolonien in Pakistan hergestellt. Stadien in Südafrika, auch in den ehemaligen Kolonien, stehen leer. Damit wir 2010 bei der WM ein fünfwöchiges Fußballfest genießen durften. Die WM in Brasilien, da werden Fußballvereine gegründet, damit jugendliche Fußballer produziert werden für den europäischen Markt. Also auch da führen alle Wege nach Europa und alte Netzwerke bestehen. Und hier auch das ein krasses Bild. In Namibia, da könnte man wirklich, das ist eines der Mahnmale, was ich dort fotografiert habe, Windhoek, die Partnerstadt von Berlin. Die deutsche Kolonialzeit ist mehr als 100 Jahre zurück. Es leben noch 15.000 deutschsprachige Menschen in Namibia. Die haben noch immer mehr Farmland, bessere Netzwerke, besitzen Medien und auch Fußball. Die deutschstämmigen Fußballclubs haben schicke Anlagen, schicke Sportstätten. Und das mehrheitlich schwarze namibische Nationalteam, kein einziges vorzeigbares Stadion, muss seine Pflichtheimspiele in Südafrika, im Nachbarland, bestreiten. Also die Namibia ist eines der ungleichsten Länder der Welt, das spiegelt sich eben auch im Fußball. Man könnte es eben vielleicht da konkreter auch durch den Sport, durch den Fußball, das angehen. Als letzten Punkt, wir werden etwas positiver, die EM läuft. Und wir stellen uns die Frage der doppelten Identitäten, Zugehörigkeiten, das war das Urbeispiel, Frankfurt, Weltmeister 98. Finde ich ein cooles Kunstwerk im Migrationsmuseum in Paris. Trezeguet, Zidane, Dussailly. hat natürlich auch damals den Aufstieg der Front National ein bisschen überdeckt. Aber interessant ist, dass vor kurzem die Afrikameisterschaft stattfand, in der 11. Mai Brüssel. Und da haben mehr als 1000 Spieler für die afrikanische Nationalteams mitgemacht. Und von diesen 1000 Spielern waren über 200 in Frankreich aufgewachsen. Also, diese langen traurigen Geschichte sagen, die ehemaligen Kolonien, Marokko, Senegal, Algerien, Tunesien, wir schicken jetzt mal die Scouts, die Talentförderer, wir schicken die jetzt mal nach Europa und schauen, welche Kinder, Enkelkinder von Auswanderern dort leben. Und ja, so spielt Europa jetzt auch beim afrikanischen Turnier mit. Und Marokko, die erinnern sich, bei der WM 22, ist mit 14 in Europa aufgewachsenen Spielern ins EM-Halbfinale gestürmt. Das ist eine kleine ironische Note dieser traurigen Geschichte. Dreht sich ein bisschen um. Aber am Ende, und das ist wichtig, ich habe gar nicht so viel erzählt über den sichtbaren Rassismus über Affenlauf und so weiter, sondern eher über die Strukturen und über den Rassismus auf den zweiten Blick. Und viele Gedanken, ich bemühe mich mehr langsam zu sprechen, das bringt mir selten, aber ich mache hier mal einen Punkt und mache einen harten Cut und bitte jetzt unseren Gast nach vorne, wir machen jetzt einfach ein Gespräch und dann holen wir sie gleich mit rein. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Jackson, komm bitte auf die Bühne. Dankeschön, danke. Wie ich es gesagt habe, eigentlich wollte Rich Letzte mit dabei sein, eine Bildungsreferentin von Susanne 1 und Maccabi, aber das werden wir gleich improvisieren. Und wir sind super froh, dass James Mike von Giese dabei ist. Er ist an der Akademie, eine Soccer-Akademie, ist Trainer und ja, vielleicht unterwegs. Kennt ihr die Region gut?
Ja.
Und ich vielen Dank, dass du da bist. Und vielleicht erzähl uns was über deine Soccer-Akademie. Was hat es damit auf sich? Und das Wichtige ist, Sie haben vielleicht auch Ihr Bild von diesen Fußballakademien im Kopf. Du vertrittst einen ganzheitlichen Einsatz. Also du möchtest die Spieler nicht nur für den Fußball bereit machen, sondern auch für das Leben darüber hinaus. Was hat es damit auf sich?
Genau, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich, dass ich hier die Möglichkeit habe, ja, ein bisschen ja, meine Sichtweise, meine Gedanken auch zu meiner Akademie kurz zu erzählen. Also, meine Akademie ist eine Privatschaft selber, das gegründet. Also, das ist nicht dieses klassischen Fußballschule von SC Freiburg. Das ist ja offiziell, das ist meine private. Und mein Ziel einfach, Spieler nicht nur sportlich einfach zu bringen, sondern tatsächlich einfach ganzheitlich, dass wir über bestimmte Themen sprechen, wie ja, Respekt, wie gehe ich mit Emotionen um, wie wichtig ist das Thema Vielfalt im Fußball und so weiter und so fort. Genau, das ist so ein bisschen so die Idee dahinter.
Die U17-Weltmeister letztes Jahr, U17-Weltmeister, wir haben inzwischen 25% der Menschen haben eine Einwanderungsgeschichte. Die U17-Weltmeister waren noch runter. Ja? Wie ist das im Kinderfußball, im Nachwuchsfußball, wie sehr spiegelt der Nachwuchsfußball die Einwanderungsgesellschaft Deutschland?
Ja, also wenn man die U-Nationalmannschaften anschaut, das sind ganz, ganz viele mit Migrationshintergrund. Das liegt es einfach auch daran, dass die Menschen da auch offen sind und deswegen, das freut einen. Und dass wir bunt sind, weil ich sage immer, das ist wie so eine Blume, ne, dass einfach ne, jede Farbe so ein bisschen dabei und das macht das Ganze halt eben stark. Denn im Fußball ist es halt so, dass wenn man halt nur sag mal, offensiv jetzt aktiv ist, kann man bestimmte Mannschaft gewinnen. Aber wenn man so verschiedene Varianten hat, verschiedene Farben, also mal Kurzspiel, mal Langspiel, dann macht das Ganze halt eben etwas stärker und man ist ein bisschen unberechenbar.
Vor der EM hat ja eine Dokumentation der ARD für Aufsehen gesorgt, Einigkeit und Recht und Vielfalt, vor allem die Umfrage davor hat für Aufsehen gesorgt. Und das ist inzwischen eine Floskel, dass die ganze Mannschaft diverser ist als vor 50 Jahren. Wie ist das bei deinen Spielern, wie ist es bei dir selbst? Führen jemand Tantar, Gündogan als erster türkischstämmiger Kapitän, führt das dazu, dass du dich mehr mit diesem Team identifizierst oder ist dann Nigeria das Team deiner Eltern? Ist das Wichtige?
Also, man muss sagen, dass ich bin 11 Jahre nach Deutschland gekommen, also aus Nigeria, der Land der guten Fußballer, sagt man, in Afrika zumindest, also früher. Und bei uns, also beziehungsweise da ist es so, dass die Spieler, die jetzt bei mir sind, die haben nicht nur Migrationshintergrund, sondern sind auch klassisch in Deutschland, also Deutsche, die in Deutschland geboren sind, so formuliert. Und von daher, ja, genau.
Ich hatte ganz oft in meinen Recherchen auch von jungen schwarzen Fußballerinnen, auch in England, Deutschland, Portugal, die haben gesagt, ja, sie werden als Fußballer angesehen. Und wenn sie mit meinem Matheunterricht rauskommen lassen, ist es egal. Sie werden nicht als Manager oder als künftige Anwälte gesehen, als Fußballer. Ist dir das auch begegnet, dass man als Athlet betrachtet wird? Oder welche Erfahrungen hast du gemacht als Deutscher oder deine Spieler auch?
Also zumindest für mich ist es extrem wichtig, deswegen sitze ich vielleicht auch hier, dass die Spieler einfach ganzheitlich ausgebildet werden. Dass die Spieler halt die verschiedenen Positionen spielen, gerade im Kindesalter, aber dass auch die Kinder die Schule auch als extrem wichtig ansehen. Denn der Bildung ist extrem wichtig, denn wenn du nicht weißt, wie viel Geld du kriegst, dann kann man dich dann auf gut Deutsch bescheißen. So, deshalb ist halt so die Bildung extrem wichtig. Und deswegen ist das Thema Bildung, Schule, Sport natürlich alles zusammen ganz zeitlich zu sehen.
Und du kooperierst dann mit den Lehrkräften, die Eltern sind wichtig, also das ist eine Kommunikation für dich dabei, oder?
Ja, absolut. Also die Kommunikation ist das Basis, sage ich immer zu mir, denn wenn ich nicht kommunizieren kann, wenn ich nicht mit den Menschen reden kann, dann wissen die nicht, was ich will oder was die wollen. So, deswegen sage ich auch wieder immer zu meinen Spielern, es ist wichtig, halt eben so eine angenehme Atmosphäre halt eben zu schaffen, damit man einfach miteinander sprechen. Und da sind die Eltern extrem wichtig, weil die auch wiederum, weil ich auch denen Hilfe brauche. Denn ohne Eltern komme ich auch nicht voran. Das heißt, ich brauche die Eltern, ich brauche die Spieler und natürlich auch die Schulen bzw. Organisationen dahinter stehen.
Du arbeitest als Auswahltrainer auch für einen Fußballverband. Kannst du uns, ich bin aus Berlin, ich bin nicht so gut involviert in den Verbandsstrukturen, vielleicht sind auch einige nicht so im Fußball zu kennen. Erzähl uns mal was über den Verband.
Genau, also ich bin arbeite unter anderem für den Süddeutschen Fußballverband, also hier in Freiburg. Was heißt das? Das heißt, ich bin für den Schulsport Schwarzwald zuständig. Bedeutet, ich habe aktuell die Jahrgänge 2013, das ist alle, 2013er und 2012er Medis aus dem Schwarzwald, also aus Landkreis Schwarzwald, sind bei mir und trainieren regelmäßig am Montag. Und wenn die gut sind, besser sind, dann kommen die in die südbadische Auswahl und aus der südbadischen Auswahl werden irgendwann irgendwo die besten Spieler oder Spielerinnen für die deutsche Nationalmannschaft halt gebildet. Also so läuft das in der Regel.
Ich weiß nicht, wie kritisch du gegen den Verband sein kannst, aber ist der jetzt ein bisschen, ist der modern, ist der, achtet man da auf Kampagnen? Ich habe auch so ein paar Bilder über Kampagnen angeworfen, wie würdest du den Verband einschätzen beim Engagement gegen Rassismus?
Also ich finde, die machen schon was als Süddeutscher Fußballverband. Natürlich wünsche ich mir, dass man noch mehr mag, also so wie du vorhin schon in deinem Vortrag gesagt hast, dass es nicht nur, ich sag mal, einmal oder zweimal oder dreimal im Jahr, sondern dass es tatsächlich wirklich regelmäßig, also nahezu jeden Tag, weil tagtäglich habe ich mit dem Thema zu tun und viele meine Kollegen, die dunkelhäutig sind und deswegen ist es halt eben wichtig, dass man das immer aktiv halt dranbleibt und nicht nur phasenweise, sage ich jetzt mal.
Wie ist denn jetzt der Alltag bei Nachwuchsspielen am Samstagmorgen, am Sonntagmorgen? Man hört oft von Eltern, man hört von Schiedsrichtern, die vielleicht das nicht alles dokumentieren. Wie sieht das aus? Werden Spiele abgebrochen? Gibt es das Meldewesen? Werden solche Fälle dokumentiert? Was könnte man besser machen?
Also es gab mal eine Phase, eine Zeit, wo schlimm war, jetzt ist Gott sei Dank, toi, 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 das ist wieder etwas milder geworden. Ich habe so das Gefühl, dass sich das Ganze wieder positiv entwickelt hat. Grundsätzlich ist es so, dass wenn da irgendwelche Vorfälle sind, dann ist es so, dass man dann den Süddeutschen Fußballverband meldet und dann wird dann aufgenommen und wird auch dann nachgegangen und versucht, halt die Lösung halt zu finden, um einfach damit es dieses Mal nicht wieder passiert und dann halt daraus lernen. Das ist auf jeden Fall so Südbaden, wie es jetzt in der Zwahl oder wie es kann ich jetzt nicht sagen.
Nähern wir uns den Profifußball vielleicht im SC Freiburg, von dem man in der Rico, ich lieber gemerkt, das ist jetzt so ein moderner, offener, liberaler Verein. Du gehst immer wieder ins Stadion, ist das so? Oder ich habe ja gesagt, dass die Fankurven nicht immer in die Stadtgesellschaften spiegeln. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also Freiburg ist definitiv ein absolut moderner Verein und aktiver Verein. Wenn ich jetzt ins Stadion gehe, leider fehlt mir die Zeit, weil ich meistens viel für meine Jungs unterwegs bin und gucke und sichte. Dann ist es so, dass schon übermäßig die dunkelhäutigen Menschen halt einfach unterrepräsentiert sind. Kann ich jetzt nicht sagen, weil wenn man jetzt im Fernsehen sieht, dann sieht man das schon. Aber das heißt nicht, dass sie nicht wollen, sondern die Interesse ist da von SPV-Seite, von SPV-Seite auf jeden Fall.
Ich habe gesagt, wir improvisieren heute ein bisschen, wir reden nicht nochmal zu dir. Du bei der Supporters-Crew bist bundesweit aktiv gegen Diskriminierung. Jetzt immer ist es ein Stadion. Gibt es da noch Rassismus? Das Mikrofon, das ist an. Sag mal, wie es ist.
Ja, ich würde sagen, dass es die gute Nachricht ist, dass ich schon sehr gut in Freiburg zumindest, aber auch, ich würde auch sagen, bundesweit in den Profilstandorten, dass sich alle einig sind, dass man mit offenem Rassismus, also dem Rassismus, den man direkt wahrnehmen kann, der sehr plump artikuliert ist, gemeinsam ablehnt und dass man den nicht will. Ich glaube, dass das aber auch in Anführungsstrichen relativ einfach ist, weil man sagen kann, es hat ja nichts mit mir zu tun. Also ich habe ja schon eine antirassistische Einstellung und dann kann ich das ablehnen und dann ist das alles gut. Und ab da, wo es aber komplizierter wird und man sich Fragen stellen muss, warum ist unsere Fanszene oder warum sind die ZuschauerInnen, unser Stadion nicht divers? Wir könnten auch das Bild mit den Leitungspersonen und Volk in Freiburg zeigen, das würde jetzt auch nicht einen großen Unterschied machen. Warum sind wir da nicht divers? Über Geschlecht sprechen wir heute nicht, aber es hat ja auch nochmal eine Rolle. Ja. Das heißt, ich glaube, ab da, wo es kompliziert wird, gibt es schnell Ausflüchte in symbolische Aktionen, die ich für sehr, sehr wichtig halte, weil ich glaube, man kommt hinter symbolische Aktionen auch nicht mehr zurück. Das heißt, wenn man was laut gesagt hat, dann muss man daran gemessen werden, auch als Verein, als Fanszene, als Organisation. Also dann sozusagen gibt es erstmal einen Maßstab, das ist, glaube ich, wichtig und richtig. Aber ich würde Jackson völlig zustimmen, dass man da nicht stehen bleiben darf. Und ich glaube, da sind sowohl, würde ich auch selbstkritisch für Fanszene sagen, ich glaube, wir versuchen uns aktiver sozusagen aus so einer intrinsischen Motivation in unserer Organisation und auch in anderen Gruppen auf den Weg zu machen. Der Sportclub hat sich mittlerweile auch auf den Weg gemacht, aber es ist schon viel so das Narrativ eher von früher, glaube ich, wo man recht progressiv war, aber das auch eher aus einer Not heraus war, wo kriegt man die Spieler her, was kann man bezahlen, was nicht, man muss kreativ, man muss smart sein. Dadurch hat sich der Sportclub, glaube ich, sehr geöffnet früh, aber es ist natürlich meine Leitmeinung und auch hier anwesende Leute, die fundierteres Wissen haben, mir widersprechen. Genau, und dann war man relativ offen und dann hat man es aber nicht übersetzt in Konzepte. Und ich weiß, Konzepte klingen langweilig, ungefähr genauso langweilig, wie wenn der Titel der Veranstaltung gewiesen hätte, dass sie über strukturellen Rassismus sprechen. Aber ich glaube, es ist halt total wichtig, genau darüber zu sprechen. Und dann wird es halt auch richtig viel Arbeit und dann wird es sehr kompliziert. Und ich bin erschrocken, als du das nochmals gerade aufgezeigt hast. Es ist 100 Jahre her, ja? Also wie kurz ist das eigentlich? Und ich habe in meiner Schulzeit nur über britischen Kolonialismus mal kurz was im Englischunterricht gehört und sonst nie. Also irgendwann sind die Anlässe, sich damit auseinanderzusetzen und wie cool ist denn das, wenn es mir auf Fußball auf dem Silbertablett serviert wird, mich dann sozusagen damit auseinanderzusetzen. Wir machen heute den Start dazu, aber ich glaube, sowohl bei uns als auch beim Sportclub ist echt ganz schön dicke Bretter zu bohren, weil es eben eine anstrengende Geschichte ist, weil man sich überlegen muss, wo man hin will und weil man sich mit sich selbst auseinandersetzen will. Und das, was ich eingangs gemeint habe, Rassismus ablehnen kann ich relativ einfach. Wenn es aber plötzlich was mit mir zu tun hat, weil ich halt auch darin verstrickt bin, wenn wir eben über die strukturellen Dimensionen sprechen, über Denkmuster, darüber, was ich dazu beigetragen habe, dass es halt so ist, wie es ist und was ich nicht dazu beigetragen habe, und das meine ich auch für mich persönlich, dann wird es halt ein bisschen schwer. Weil wir wollen ja gerne, ich will immer gerne auf der richtigen Seite stehen. Und ich glaube, die Menschen, die heute hier sind, möchten es auch. Und ich glaube, man steht ja auch auf der richtigen Seite, aber das reicht halt nicht. Und ich möchte noch ein Beispiel sagen, natürlich damit auch, aber ich habe mir das leichter vorgestellt, zum Beispiel Podiumsgäste für unsere Veranstaltung zu gewinnen. Und das ist mit Sicherheit nicht, weil es keine Menschen gibt, die das machen wollen, sondern weil ich gemerkt habe, und ich dachte, ich wäre auch irgendwie ausreichend vernetzt, mein Netzwerk reicht nicht so weit in Freiburg. Und ich weiß gar nicht, wen ich in Freiburg, ich habe zwei, drei Stellen gehabt, die ich in Freiburg ansprechen konnte, aber danach hat es aber aufgehört. Weil ich mir gedacht, wie absurd ist denn das, dass wir das nicht haben, ja, oder dass es nicht vorhanden ist und auch Menschen nicht gefragt hat. Und dankenswerterweise hat es über den Südbadischen Verband geklappt, aber da muss man halt erst im Verband sein. Also so, den Stück muss man ja auch erstmal gehen. Was ist mit der Selbstorganisation? Wo pushen wir die? Wo pusht auch der SC Freiburg die vielleicht? Was müssen wir daraus auch nochmal lernen? Also da sind für mich, ich würde sagen, 90% Fragen offen. Und dann müssten wir da ansetzen und anfangen, ihnen auf den Grund zu gehen.
Man muss sagen, dass das Kritik auf hohem Niveau ist. Ich war bei anderen, in anderen Standorten, wo bei weniger Gäste kamen, wo es utopisch war, dass eine politische Stiftung mit einem Fußballclub zusammenarbeitet. Mit den Menschen kommen, das ist halt beispielhaft, dass es trotzdem kritisch ist, aber Satzung, Meldeorganisation, wenn hier ein Vorfall passieren würde, wissen die Menschen, an wen sie sich wenden? Was kannst du dazu sagen?
Also wenn wir jetzt über ZuschauerInnen im Sport sprechen, dann müssen wir leider feststellen, dass mit dem Umzug, das hat nichts mit dem Fußballstadion zu tun, aber eben mit dem großen Boom, den der Sport überfahren hat, mit dem Zuwachs an Leuten, stellen wir doch immer mehr rassistische Vorfälle und tatsächlich offene, plumpe rassistische Vorfälle in Freiburg. Das finde ich wichtig, das einmal zu sagen, weil wir auch alle gerne glauben, dass es bei uns ja anders ist wie woanders. Aber das ist vielleicht ein bisschen anders, aber nicht komplett anders. Also wir stellen fest, dass es mehr passiert. Leider gibt es bei Freiburg im Moment immer noch keine Meldestelle dafür. Also es gibt eine allgemeine. Wir haben uns 2019 auf den Weg gemacht, ein Meldekonzept im Fall von Sexismus, vor allem bei sexualisierter Gewalt, auf den Weg zu bringen. Das ist dankenswerterweise seit 2023, hoffe ich, habe jetzt keine falschen Daten, sonst darf Dorinja reinschreien, etabliert und auf den Weg gebracht. Und das soll ausgebaut werden zu einer Meldestelle für diskriminierende Vorfälle und für diskriminierende und damit auch eben rassistisch motivierte Gewalt oder Gewaltausübungen. Aber so weit sind wir nicht. Und da sieht man, wie langwierig es ist, ab da, wo man sich auf den Weg macht und wie wichtig es ist, damit eben lieber gestern als heute anzufangen, weil bis jetzt kann sich niemand melden. Und ich wüsste auch nicht, ich meine, klar, in unserer Blase, so wie ich zum Fußball gehe, da kenne ich alle, die um mich rumstehen. Und das ist also tatsächlich ein Ort, in dem ich ja auch viele Ansprechpersonen habe, wenn irgendwas passiert. Aber wenn ich jetzt allein ins Stadion gehen würde, in dem, was ich so mitkriege, würde ich schon erwarten, dass der Sportclub noch wie als Fans hier deutlich mehr machen müssen, um uns wirklich zu öffnen. Weil man kann immer so schön von sich sagen, Stadion ist doch offen, jeder kann eine Eintrittskarte kaufen, alles ist gut. Aber damit hat man ja nicht in echt sein Stadion offen für alle Menschen gemacht, mit allen Lebensrealitäten, mit denen sie da sind. Genau, also eine halbe Meldemöglichkeit vielleicht.
Ja, und auch Ideen austauschen. Und damit ist sozusagen auch die Runde eröffnet für Fragen. Ich habe hier gesehen, hat sich da jemand gemeldet.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Rassismus im Fußball auf den zweiten Blick. Eine Veranstaltung am 25. Juni 2024 mit dem Journalisten und Autor Ronny Blaschke, organisiert von der Supporters Crew des SC Freiburg.